Audio Now.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir leben ja aktuell in sehr bewegten Zeiten und ich persönlich habe mir noch nie so viele Sorgen gemacht wie im Moment. Wie geht es weiter mit dem Krieg in der Ukraine? Was passiert diesen Winter? Wird es Menschen geben, die ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen können? Und wird es womöglich sogar zu Stromausfällen kommen? Und wie sicher ist die kritische Infrastruktur? Was erwartet uns bloß in den nächsten Monaten? Und natürlich merken auch unsere Kinder, dass wir gerade in besonderen Zeiten leben. Sie hören die Nachrichten, sie merken unsere Anspannung und sie stellen natürlich auch Fragen. Mein Sohn fragte mich beispielsweise neulich, warum wir denn der Ukraine überhaupt im Krieg helfen? Und mir fiel es unglaublich schwer, darauf eine kindgerechte Antwort zu formulieren. Und deswegen haben wir heute ganz kurz entschlossen einen Experten in unseren Podcast eingeladen, mit dem wir darüber reden wollen, wie wir mit unseren Kindern über den Krieg und andere Katastrophen sprechen können. Herzlich willkommen, Rüdiger Maas.
Hallo, grüß Sie.
Schön, dass Sie da sind. Herr Maas, Sie sind Psychologe, Spiegel-Bestseller-Autor und gelten als Deutschlands bekanntester Generationenforscher. Sie haben das im Brain Book Verlag erschienene Buch »Wie ich mit Kindern über Krieg und andere Katastrophen spreche« geschrieben. Ich nehme an, es gibt im Moment viele, viele Eltern, die sich Gedanken darüber machen, wie sie angemessen mit ihren Kindern über so schwierige und komplexe Sachverhalte wie beispielsweise den Krieg in der Ukraine oder auch andere Themen wie zum Beispiel die Flut im Ahrtal oder Erdbeben oder Tsunamis sprechen können. Die Kinder sehen natürlich unter Umständen Bilder, die sie nur sehr, sehr schlecht verarbeiten können. Und wir selbst sind ja häufig auch sehr betroffen, sodass es uns schwer fällt, über diese Themen sachlich mit unseren Kindern zu sprechen. Und mir fällt auf, dass ich oft im Strudel negativer Nachrichten gefangen bin. Sie schreiben aber, dass es sehr, sehr wichtig ist, möglichst sachlich zu bleiben. Warum und wie genau schaffen wir das?
Also ganz wichtig, wenn wir bei gleichem Informationsgehalt von negativ wie positiven Informationen am Tag über, würde unser Gehirn die negativen viel intensiver abspeichern. Wir nennen das Ganze Negativity Bias. Das heißt also, negative Informationen wirken viel enormer für uns. Und selbst wenn wir versuchen, das zu kompensieren, würden wir am Ende da eher mit so einem Maß an mehr Negativität rausgehen. Naja, wir müssen unseren Kindern Hoffnung geben. Wenn wir jetzt auch noch dem Kind die Hoffnung nehmen, die Umgebung nimmt sie, dann ist da natürlich für das Kind ist dann ganz schwer, da selber raus was Positives noch zu sehen. Und das ist eigentlich unser Erziehungsauftrag. Also klar, sachlich bleiben, wenn es nur geht. Und zwar auch aus mehreren Gründen. Also der eine Grund ist quasi diese Hoffnung. Der zweite Grund ist, wenn wir jetzt da emotionaler reagieren oder dann auch ungehaltener, dann können sich vielleicht auch Stereotype bei den Kindern irgendwie platzieren, im Sinne von, wenn wir jetzt die Namen nennen, wie zum Beispiel Russland greift die Ukraine an, dann kann sich beim Kind so dieser böse Russe quasi manifestieren und das kann sich im Jugend- oder Erwachsenenalter immer wieder dann eben zu so einer Verstärkung von Stereotypen führen. Deswegen würde ich bei ganz kleinen Kindern zum Beispiel auch weglassen, wie die Akteure heißen, wenn dem das möglich ist. Das ist bei älteren Kindern schwer, weil da ist es schon dort, der Begriff, aber einfach das müssen wir einfach schauen, dass wir versuchen, dahingehend eben so gut es geht sachlich zu argumentieren. Und der nächste Punkt ist, Kinder kriegen vielleicht auch gar nicht so viel mit, wie wir denken, sondern nur partiell. Im Sinne von, die sehen etwas im Fernsehen, können es nicht zuordnen. Und wenn wir jetzt ungehalten darüber anfangen, wie schlimm das Ganze ist, inszenieren vielleicht neue Bilder, die Kinder noch gar nicht im Kopf haben. Das sind einfach die Gedanken, deswegen in der Form sachlich bleiben. Manchmal nutzt es auch was, zum Beispiel die Nachrichten auszumachen und einfach den Tag draußen zu bleiben, so ein Digital Detoxing, um vielleicht sich nicht dauernd von diesen Dingen berieseln zu lassen. Wir brauchen nicht jeden Tag die News über die Ukraine. Das reicht auch vielleicht jeden zweiten Tag. Also das sind einfach Gedanken, die ich da an der Stelle mitgeben möchte, zu Beginn schon.
Jetzt kommt Werbung. Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Also Hoffnung zu geben fällt mir persönlich zum Beispiel schwer, wenn ich an die Klimakrise denke. Und die Aufgabe von Eltern ist ja aber auch ihren Kindern dabei behilflich zu sein, sich irgendwie eine eigene Meinung zu bilden. Und das ist nicht so einfach, wenn man halt selbst schon eine sehr gefestigte Meinung hat. Was sollte man denn beachten, damit unsere Kinder irgendwie die Fähigkeit zur eigenen Meinungsbildung ausreichend ausbilden können?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also an der Stelle sachlich bleiben. Also auch natürlich, also nochmal nichts dazu dichten oder auch die Bilder dann auch schließen für die Kinder. Natürlich kann ein Kind dann daraus eine eigene Meinung bilden, aber wenn wir schon vorweg sagen, die Erde geht unter, wir wissen ja nicht, ob es nicht irgendwann einen Forscher gibt, der quasi eine Maschine entwickelt, jetzt ich spinne jetzt mal das Kohlendioxid in was ganz in tolle Luft umwandelt, das wissen wir ja alles nicht. Wir wissen ja nicht, ob tatsächlich das so den Jahr weiterfolgt, ob es nicht da irgendwann so eine Supererfindung gibt. Jetzt mal in der Kindersprache gesprochen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe, dem Kind einfach zu sagen, ja, die Erde geht unter und du bist eine der letzten Generationen, die da ist. Sondern unsere Aufgabe ist, wir können alle dagegen was machen. Wir sollten da schauen und wir sollten jetzt bei dem Thema Krieg schauen, dass wir zumindest, wo wir helfen können, helfen. Und deswegen auch diese Brücke nochmal zu Ihrem Sohn, der da fragt. Wir sind angehalten, da eben alle miteinander zu helfen. Und klar, je älter die Kinder werden, desto mehr kriegen sie auch mit, dass weltweit ständig Krieg herrscht. Das war übrigens auch einer der Gründe für dieses Buch, dass ich das geschrieben habe. Es kamen immer mehr Eltern und vor allem auch Journalisten auf mich zu mit der Frage, wie spreche ich denn nun mit den verschiedenen Generationen über das Thema Krieg? Und das fand ich am Anfang ein bisschen skurril, weil es herrscht ja permanent überall Krieg. Also in Jemen herrscht permanent Krieg, wir kriegen das nur nicht mit. Jetzt auch in Armenien herrscht Krieg. Es ist anscheinend auch diese mediale Bespielung, wie wir damit umgehen. Und deswegen auch dieses Buch, um da einfach auch Leuten dann auch, ja, auch noch mal ein paar Gedanken zu geben, auf einer anderen Perspektive auf dieses Thema zuzugehen.
Ja gut, dann lassen Sie uns tatsächlich jetzt mal darüber sprechen, wie wir mit Kindern über Krisen und Katastrophen sprechen. Also Sie haben gerade gesagt, das hängt ganz maßgeblich vom Alter ab. Vielleicht können wir mal mit Vorschulkindern beginnen. Hier ist es ja eine besondere Herausforderung, die Themen einfach altersgerecht zu besprechen. Wie komme ich denn da mit meinem Kind am besten ins Gespräch und welche Strategien helfen, den Bedürfnissen der noch sehr jungen Kindern zu entsprechen?
Genau, also irgendwie kriegen die ja was mit. Die kriegen ja auch mit, dass Eltern darüber sprechen. Also wir sollten auf jeden Fall aufpassen, wie wir vor unseren Kindern auch solche Themen besprechen an der Stelle. Also bei Vorschulkindern müssen wir auch immer die Lebenswirklichkeit der Vorschulkinder mit in die Diskussion nehmen. Als Beispiel, da streiten zwei Parteien, das kann man in einem Kindergarten machen, pass mal auf, du kommst mit deinem Lieblingsauto in den Kindergarten und einer deiner Freunde nimmt das Auto einfach und macht es kaputt und will sich aber dafür nicht entschuldigen. So könnte man zum Beispiel so eine Konfliktsituation darstellen, wo es eben einen Verursacher gibt und so weiter. Und du möchtest jetzt auch, dass der sich entschuldigt oder du möchtest auch, dass das nicht mehr passiert oder du möchtest auch, dass du einfach mit dem Spielzeug spielen kannst. Aber manchmal machst du ja auch bestimmte Dinge, die nicht okay sind und da muss man sich entschuldigen, man muss dahin. Und manchmal braucht es eben auch dann die Erzieher, die dann nochmal den einen oder anderen Schubser geben und das findet eben gerade so statt. So könnte man versuchen, sich an so ein Thema ranzuwagen. Beispiel bei den Grundschulkindern. Vorschulkindern.
Vorschulkindern.
Bei den Grundschulkindern, genau, bei den Grundschulkindern ist es dann schon, da kann man schon ein Stück ein höheres Niveau ansetzen sozusagen, aber ungefähr so ab der 5. Klasse gehen wir davon aus, dass journalistische Beiträge auch als solches gewertet werden können. Das heißt, die Kinder kriegen mit, dass es ein Beitrag ist über ein fremdes Land, wo gerade eben Krieg herrscht. Und da kann ich auch auf ein anderes Niveau einsteigen und so ungefähr im Teenageralter kann ich dann auch mit einer richtigen Reflexion ansetzen und dann auch die Meinung des Kindes auch mal zulassen oder eine andere Meinung setzen, um da eben auf einer ganz anderen Ebene zu diskutieren. Also was wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn ein Kind sagt, es hat da was Schlimmes gesehen, wie zum Beispiel am Anfang des Ukraine-Kriegs, waren ja so U-Bahn-Bilder, wo die, ich weiß nicht, ob Sie daran erinnern können, wo so Menschen in der U-Bahn saßen und vor allem auch Kinder mit ihren Müttern, die stundenlang in Kiew oder tagelang sogar eben in diesen U-Bahn saßen. Das kriegen Kinder in irgendeiner Form auch mit. Selbst wenn die aus Versehen da mal reinkommen, wenn wir Nachrichten schauen. Und wenn wir das jetzt aufgreifen, dann müssen wir immer schauen, was hat denn das Kind eigentlich mitbekommen? Weil wir sonst vielleicht neue Bilder setzen. Das ist die Gefahr, die besteht. Da kann man einfach fragen, was hast du gesehen? Was glaubst du, was da passiert ist? Wie geht es dir damit? Welche Fragen stellst du? Und so weiter, dass wir immer wieder die Fragen des Kindes auch am Anfang mit einer Gegenfrage versuchen, uns heranzutasten, um zu sehen, was hat das Kind tatsächlich mitbekommen und auf welcher Ebene dürfen wir ansetzen. Nicht, dass wir da neue Bilder sehen, wie zum Beispiel, ja, die verstecken sich, weil sie Angst haben, dass eine Rakete jetzt oder eine Bombe jederzeit explodieren könnte. Dann kommt sofort dann die Frage, ja, kann das auch bei uns passieren und so weiter. Und schon verstricken wir uns in so ein Horrorszenario, das für die Kinder vielleicht gar nicht so förderlich ist. Deswegen da immer nachfragen, was das Kind tatsächlich wahrgenommen hat, wie es die verarbeitet hat und was die Frage wirklich ist. Also da wirklich mit Gegenfragen auch arbeiten, um sich da vorzutasten. Das ist vor allem bei Grundschulkindern eine ganz gute Methode.
Okay, können wir das mal anhand eines Beispiels nochmal durchgehen? Also ich fand Ihren ersten Ansatz schon mal ganz interessant, aber was kann ich denn jetzt konkret auf die Frage meines Sohnes, warum hilft denn Deutschland der Ukraine, antworten? Beziehungsweise fragen, wenn Sie sagen, dass wir nochmal gezielt nachfragen sollten.
Entschuldigung, ich frage, wie alt ist denn Ihr Sohn?
Mein Sohn ist jetzt 9.
Okay, also Grundschule, ne? Dritte, vierte Klasse.
Ist genau, vierte Klasse jetzt bei uns.
Genau, also da könnte man kann man natürlich die Lebenswirklichkeit wieder nehmen, dass man einander hilft, selbst wenn man sich nicht kennt. Dass das einfach, so könnte man sich rantasten. Auch die Frage ist, was ihn denn da so beschäftigt.
Ja.
Da könnte man mal dagegen fragen, warum? Also zum Beispiel, er fragt, warum helfen wir jetzt der Ukraine? Und dann könnte ich zum Beispiel fragen, warum glaubst du, warum wir der Ukraine helfen? Einfach um zu sehen, was ist denn da schon da, bevor ich da irgendwie eine Meinung reinrede oder irgendwas, sondern einfach mich da so ein Stück rantaste. Verstehen Sie?
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, was ich so antworten würde. Ich meine, das ist da.
Daniel, dann sag mal, was würde denn dein Sohn antworten, Daniel?
Ach Gott, das ist ja schwer zu sagen. Das kann ich nicht prognostizieren.
Sie verstehen, also ich könnte mich so langsam rantasten und wenn dann irgendwann was kommt, wo ich sage, da kann ich dann ansetzen, da kann ich ihn ja dahin hinführen. Also ich muss jetzt da nicht irgendwie was verheimlichen oder vorweg, weil die Fantasie der Kinder kann dann ins Extreme gehen natürlich. Ne? Die schließen dann selber ihre Bilder. Also nichts ist schlimmer für uns als ein offenes Bild. Das wollen wir dann auch in irgendeiner Form schließen. Allerdings will ich eben keine neue Bilder setzen, sondern ich will da andocken, wo ich weiß, wo die Frage dann auch beim Kind ist und die ist manchmal auf einer anderen Ebene, wie wir denken, dass sie eben ist. Deswegen diese Gegenfragen am Anfang. Das ist gar nicht unhöflich, sondern es ist einfach ein Rantasten, um ein Verständnis aufzubauen, wo steht jetzt gerade ihr Kind. Weil wir eine ganz andere Logik haben. Wir haben auch ganz andere Mechanismen, um zu verstehen, warum wir jetzt der Ukraine helfen, weil wir natürlich auch befürchten, wenn wir das nicht helfen, dass das weitergeht. Und dann ist die Gefahr vielleicht vor der Haustür. Und das brauche ich jetzt mit dem Grundschulkind noch nicht besprechen. Mhm. Deswegen dieses langsame Rantasten eben mit Gegenfragen.
Mhm. Genau. Und Sie sagen, ab etwa 10 Jahren können Kinder ja Nachrichten und im Fernsehen, also die Nachrichten im Fernsehen und im Radio relativ gut einordnen.
Ja, zumindest als journalistischen Beitrag einordnen. Ungefähr 10, 11, das ist ja bei jedem Kind ein bisschen anders und je nach Beitrag, aber ungefähr können die einordnen. Pass mal auf, da berichtet jetzt einer über ein Land, das gegebenenfalls auch weiter weg ist.
Ich stelle in dieser Altersklasse häufig fest, ich bin Lehrerin einer Grundschule, dass die Kinder häufig ihre Informationen auf TikTok oder Instagram holen. holen. Und da sind die Sachverhalte ja sehr verkürzt und auch emotionalisiert. Und ich finde, es ist für die Kinder relativ schwer, die Inhalte dann auch zu verarbeiten. Also ich finde, die machen ganz schön viel Angst.
Ja, Frau Seidel, es ist auch auf einer ganz anderen Ebene, das muss ich vielleicht noch erklären. Ja. So kamen wir ja auch zu dem Buch. Wir haben kurz vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs eine bundesweite Umfrage gemacht zwischen 13, 14 bis ungefähr 90-Jährige, also jeder, der eben mitgemacht hat, und dann eben beim Ausbruch des Krieges. Mhm. Und kurz davor hatten sehr, sehr viele, vor allem die Jüngeren, die wir zur sogenannten Generation Z zählen, alle die Befürchtung, dass der Krieg unmittelbar vor der Tür steht, also dass es zum Ausbruch kommt, und die Älteren eben nicht. Das hat sich nach eine Woche später natürlich komplett nivelliert, da haben natürlich alle gingen davon aus, weil es dann auch da war. Woher kam das? Das kam eben, dass die Jüngeren über TikTok und Social Media ganz anders informiert worden sind, und zwar immer aus der Perspektive der Betroffenen. Das ist völlig neu. Sie haben also jetzt einen Influencer oder eine TikTokerin oder einen TikToker, der jetzt auf der Flucht vor dem Land ist, der die Panzer sieht, der die Bomben sieht und so auch berichtet. Natürlich sehr stark emotionalisiert, mhm. natürlich ohne Filter und die ganzen Dinge. Und natürlich sieht es das Kind ohne Supervision, ohne dass da irgendeiner was erklärt. Da gibt's Likes, Sharing, Kommentare darunter, die vielleicht auch nicht immer förderlich sind. Aber es sieht quasi das ganze Kriegsgeschehen aus einer ganz anderen Perspektive, und zwar aus einer echten Perspektive. Während wir Erwachsenen, ich pauschaliere jetzt mal, Tagesschau sehen und da einen Reporter, der nach dem Geschehen über das Geschehen berichtet, und zwar als dritte Person, nicht als Betroffener. Das ist eine ganz andere Dimension, und das ist eine ganz andere auch, ja, emotionale Distanziertheit, die jetzt die Kinder in der Form gar nicht haben. Weil stellen Sie sich vor, dass Sie sehen einfach jemanden auf der Flucht, wo jetzt gerade wirklich was passiert oder der vielleicht auch wirkliche Leichen zeigt oder was auch immer. Es gibt da relativ wenig, was die Kinder noch nicht gesehen haben. Wir haben doch mal Umfragen gemacht bei den unter 15-Jährigen und haben 32% schon gesagt, dass die extrem Dinge wie Extrempornografie, echte Ermordung und so weiter schon gesehen haben, weil das geteilt wird. Und das Ganze eben ohne Supervision und ohne Psychologen oder auch ohne die Eltern oder ohne Wissen der Eltern. Deswegen müssen wir da sehr vorsichtig sein, und das sind natürlich auch die Lehrer angehalten, auch darauf hinzuweisen. Weil das sind natürlich dann Bilder, die wir jetzt erstmal gar nicht im Kopf haben, die Kinder schon im Kopf haben, und mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und vor allem eben sehr verkürzt, wie Sie sagen, ja.
Mhm. Und Sie hatten es ja eben schon mal gesagt, bei älteren Kindern, ich spreche mal so über Jugendliche, so im Alter ab etwa 13 Jahren, bemerkt man verstärkt den Wunsch, dass die aktiv etwas auch gegen Krisen unternehmen wollen. Und die reagieren auch teilweise sehr emotional, was ja in der Pubertät ohnehin schon sehr ausgeprägt ist. Wie können wir die denn begleiten idealerweise?
Naja, man kann ja immer irgendwas machen. Da habe ich ja auch im Buch, haben wir ja ein paar Beispiele rein, was man auch im Schulunterricht machen kann, wo man dann helfen kann. Auch wie man mit Menschen umgeht, die zum Beispiel geflüchtet sind und dann im Klassenverband sind, dieser Drive, etwas zu helfen, oder das kann man ja auch sehr positiv nutzen. Das ist ja eine gute, weil ich da um die Umgebung quasi auch beeinflussen möchte. Das ist ja viel, viel besser, als wenn ich sage, ich kann nichts machen und ich muss das Ganze ertragen und erleiden. Also diese positive Motivation mit nutzen und versuchen, in irgendwas umzusetzen, was allen Beteiligten quasi eine Hilfe sein kann. Also das muss aber immer zu Ihnen passen, das muss zu Ihnen passen, zum Klassen, zum Unterricht, ich weiß nicht, welche Fächer Sie unterrichten, aber das muss halt immer in der Form so passen. Ne? Da haben wir ja ganz viele verschiedene Beispiele, wie man da was vorgehen kann. Je nachdem, natürlich kann ich im Werkunterricht andere Dinge machen, wie jetzt im Mathematikunterricht.
Ja, das interessiert mich total. Haben Sie denn ein paar Ideen, wie man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, an der Schule mit Kindern im Rahmen eines Projektes über den Krieg oder über Krisen ins Gespräch kommen kann? Also ich bin tatsächlich Sachkundelehrerin und ich weiß, dass wir viele Fachkräfte haben aus Kitas und Schulen, die eben unseren Podcast auch hören. Also ja, haben Sie da ein paar Ideen?
Ja, wir haben im Buch ganz, ganz viele Beispiele rein, die wir nach Alter gestaffelt haben. Wir haben zum Beispiel, man könnte auch mit Partnerschulen arbeiten, man könnte auch, das kenne ich auch von Universitäten, die dann zum Beispiel Professoren aus Ukraine quasi digital dazuschalten und denen Hoffnung geben. Das könnte man machen. Man könnte auch zum Beispiel Kleider oder dergleichen sammeln und so weiter. Also da gibt's ganz, ganz viele Dinge. Wir haben da auch nur eine Auszüge, die wir gut fanden, mit rein. Ich habe das Buch ja zusammengeschrieben mit Frau Perret, die ist Schweizerin und eben auch Schulpädagogin. Und da haben wir eben ganz viele Beispiele rein, die wir sinnig finden. Das muss aber eben zu Ihnen passen. Das sollen nur Anregungen sein. Da möchte ich ja keinem irgendwie die Fantasie vorstellen. Aber das gibt wirklich ganz viel, wenn man da nur mal sich ein Stück mit beschäftigt, was man da so machen kann.
Mhm. Ich würde gerne nochmal auf die Medien zurückkommen. Nun haben Sie gesagt, dass die Kinder das relativ unkontrolliert konsumieren. Das ist natürlich unsere Aufgabe als Eltern, da so ein bisschen Blick drauf zu haben. Aber ist es denn gerade in Krisenzeiten sinnvoll, die Medienzeit oder den Zugang generell zu limitieren, um die Kinder vor der Flut der wirklich teilweise ungefilterten Informationen zu bewahren?
Ja, da habe ich auch ein Kapitel zugeschrieben. Also ja, in der Tat, auch für uns. Also diese negative Information wirken ja für uns auch nicht sehr, also auch für uns, also ob wir nicht insgesamt mal anfangen könnten, dass wir uns mal einen ganzen Tag da rausnehmen, was ganz anderes machen, in die Freizeitaktivität gehen. Das ist schon, auch wenn es irgendwo auf der Welt gerade eine enorme Krise geht, natürlich auch okay, wenn wir was Positives machen. Auch wenn wir lachen oder irgendwas, wir Mut schöpfen, auch so können wir mehr helfen. Also das ist auf jeden Fall okay. Und ich würde es sogar empfehlen, ja, dass tatsächlich da einfach mal so eine Art Medienpause einzulegen. Wir haben oft, wenn so Katastrophen sind, so einen Drang, möglichst viel und möglichst schnell über die Dinge zu informieren, informiert zu wissen, also Informationen zu haben.
Das stimmt.
Und oft ist es dann auch so, dass sich die Informationen oft wandeln. Also das wissen Sie vielleicht auch, als Corona-Pandemie anfing oder sobald irgendwie ein Szenario ist, die Informationen und die Richtung ändern sich ja sehr schnell. Das heißt, wenn wir da einfach mal eine Pause einlegen und dann wieder reinkommen, verpassen wir vielleicht gar nichts an der Stelle. Ganz im Gegenteil, vielleicht können wir da einfach mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge da rangehen.
Das, ich glaube, das ist tatsächlich ganz gut. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, dass Kinder andere Medien zur Informationsgewinnung nutzen. Die nicht unbedingt immer gut sind, also zum Beispiel TikTok oder Instagram. Welche Quellen zu Informationen empfehlen Sie denn für jüngere Kinder oder auch für Teenager?
Ah, da haben wir eine ganze Liste rein. Muss ich mal schnell selber gerade gucken. Da haben wir wirklich eine Liste rein. Also ich will nicht sagen, dass TikTok oder Ding schlecht ist. Es ist nur eher im ersten Moment ungefiltert. Wenn da jemand aus der Ich-Perspektive, natürlich, und wir wissen alle, wie Social Media agiert und wie die funktioniert, und ich meine, das kann ja für den einen oder anderen tatsächlich auch eine Erweiterung sein, dass er so Informationen bekommt, die da vielleicht auch stimmen. Also schlecht per se ist es eben nicht. Das ist halt einfach nur quasi vielleicht, also es ist dann einfach, es ist eine Anzahl von Dingen, die vielleicht für die Kinder gar nicht förderlich sein können. Die können eben auch mitunter darunter sein. Nur wir haben die Liste gemacht. Also zum Beispiel die Sendung mit der Maus hat da sehr viel angeboten. Das Internet ABC, Kinderradio, Kira K zum Beispiel. Logo, die Kindernachrichten und 9,5 Kindernachrichten für Jüngere an der Stelle. Dann für Ältere der ARD Faktenfinder, Mimikama und das Korrektiv, Recherche für Gesellschaft. Das sind einfach nur einige Beispiele, die es da gibt. Da gibt es tatsächlich unfassbar viel, wenn man sich da mal mit beschäftigt, was es da so gibt im Netz, über was man sich da erkundigen kann. Ich muss nur da auch schauen, ich kann jetzt dem Kind nicht sagen, zum Beispiel jetzt TikTok ist böse, mach mal bitte das, weil dann möchte ich ja erst recht als junger Mensch dann nur noch ein TikTok mich aufhalten. Ja, das passiert ja eben. Ja. Darum wäre es vielleicht gar nicht schlecht, dann gemeinsam diese Beiträge anschauen und gemeinsam mit dem Kind erarbeiten, ob das stimmen kann oder auch nicht. Also da vielleicht gemeinsam auch ins Netz gehen. Also ich finde sowieso, dass wir unsere Kinder im Analogen sehr stark oft protegieren und im Digitalen ganz alleine lassen. Das sollten wir vielleicht genau umgekehrt machen. Da im Digitalen eben mehr mit dabei sein und mehr schauen, was da eigentlich die Kinder konsumieren.
Genau. Also mein größtes Problem ist auch, wie schaffe ich es denn, mein Kind dafür zu sensibilisieren, dass es Fake News entlarven kann?
Naja, also wir Erwachsenen kriegen ja schon mit, wie sachlich oder emotional aufgeladen ist das Ganze. Allein man merkt es schon an der musikalischen Untermalung bei Fake News, was da dann wieder teilweise gearbeitet wird. Wie wirken sie auf mich? Also tatsächlich einfach sich mal fragen, wie wirkt das auf mich? Wirkt das seriös oder nicht? Da muss es eine Quelle geben. Es müssen ja immer irgendwie Quellen angegeben werden und die Quelle, die kann man ja schnell prüfen, ob die seriös ist oder nicht. Und ganz wichtig, berichten auch andere Kanäle davon. Das ist oft bei Fake News oder bei solchen Dingen, berichtet dann immer nur jetzt, keine Ahnung, bestimmte Social-Media-Kanäle berichten dann eben nur darüber und die anderen eben nicht. Und dann gibt es natürlich auch einen Grund, warum das so ist. Wenn natürlich viele Kanäle darüber berichten die Quelle seriös ist, dann können wir natürlich da ganz anders mit umgehen. Aber das sollten wir auf jeden Fall berücksichtigen.
Okay. Ich weiß, also viele Eltern haben mich angesprochen, dass ihre Kinder, wenn sie die Nachrichten hören oder auch auf TikTok Sachen hören, dass sie dann nicht nur Ängste entwickeln, sondern auch Wut zum Beispiel. Wie gehen wir denn als Eltern damit um? Also wie können wir den Kindern da helfen?
Also wenn wir selber wütend sind, ist es natürlich ganz schwer, sachlich zu bleiben. Also da müssen wir erstmal runterfahren. Also das Adrenalin, Noradrenalin, was ist, müssen wir erstmal loswerden, um da tatsächlich vernünftig mit unserem Kind zu sprechen. Wenn ich das empfinde, vielleicht kann ich dann irgendeiner Form mich ablenken, indem ich Sport mache. Jetzt blödes Beispiel, je nachdem, wie viel Uhr das natürlich stattfindet. Aber vielleicht kann ich da tatsächlich in irgendeiner Form einmal um den Block laufen und dann mit meinem Kind drüber sprechen. Weil wenn ich in der Wut dann bestimmte Dinge sage, kann das sein, dass das sich im Kind manifestiert. Deswegen auch ungünstig zum Beispiel, wenn ich im Auto fahre und dann mit dem Partner oder der Partnerin über solche Dinge spreche, immer berücksichtigen, wenn das Kind hinten drin ist, dass das Kind ja alles irgendwie mithört, mit dem halben Ohr oder wie auch immer, auch bei bestimmten Wörtern dann eben hellhöriger wird. Und dann, wenn wir da uns in Rage reden, auch das nimmt das Kind wahr. Das sollten wir immer berücksichtigen, vor allem genau in solchen Situationen oder jetzt in diesen Krisensituationen.
Okay, und wenn das Kind Wut entwickelt, was machen wir da?
Das Gleiche, auch das Kind muss ja runterfahren. Also da könnte ich dann auch mit dem Kind was machen, zum Beispiel jetzt eben Sport oder einfach mal zuhören und sagen, was ihn denn beschäftigt, warum es denn geht und was er denn, je nach dem Alter natürlich, was er oder sie denn gern jetzt machen würde. Also um da erstmal auch, man kann auch das Kind ablenken an der Stelle, um zu sagen, jetzt lass uns doch mal was völlig anderes machen. Und dann, wenn das Kind sich gerückt hat, vielleicht auf der Ebene, dann versuchen nochmal das Gespräch aufzunehmen. Weil oft ist es so, wenn wir wütend sind, sind wir für viele Dinge einfach gar nicht zugänglich. Das kann jeder nachvollziehen. Wenn man wütend ist, dann, genau, dann möchte ich einfach diese Wut loskriegen. Und je jünger das Kind ist, desto mehr impulsgesteuert ist es natürlich. Und das müssen wir auch berücksichtigen. Also, das ist schon okay, wenn das Kind wütend ist. Und wir müssen halt nur schauen, wie wir es eben wieder runterfahren. Und ich glaube, wissen die meisten Eltern bei ihrem Kind, was sie da machen können. Aber es ist eben wichtig, nicht in dem Moment mit dem Kind darüber zu sprechen, sondern wenn das dann einfach auch vernünftig zugänglich ist. Und die Zeit sollten wir uns nehmen. Wir sollten uns insgesamt für diese ganzen Gespräche sehr, sehr viel Zeit nehmen. Also es ist vielleicht auch gar nicht so günstig, das am Abend zu machen, kurz vor uns zu Bett gehen, sondern tatsächlich eher am Nachmittag. Wenn wir wissen, dass es das Kind beschäftigt, dann sollten wir uns einen Zeitpunkt wählen, wo wir auch lang dann mit dem Kind notfalls darüber sprechen können, um das einfach dementsprechend auch zu verarbeiten und danach vielleicht auch etwas Positives zu machen, um dem Kind auch wieder so eine Hoffnung mitzugeben.
Ja, super. Vielen Dank für diese vielen, vielen Anregungen. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dass man sich Zeit nimmt und ganz in Ruhe ins Gespräch kommt, weil nur so kann man die Informationen tatsächlich sinnvoll filtern und auch sortieren. Herr Maas, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über dieses aktuelle und wirklich wichtige Thema zu sprechen.
Sehr gerne, ja.
Ja, vielen herzlichen Dank und wir sagen auch Danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in 2 Wochen wieder, hier oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.